Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit mir, Laura Kingston, einen wunderschönen guten Morgen. Ab heute muss ich mir wieder überlegen, was ich mit meiner ganzen freien Zeit anfange nach der Arbeit, denn die Olympischen Spiele in Paris gehen heute zu Ende. Eine Bilanz zieht unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess zusammen mit Bewohnern der Stadt. Wir hören da schon mal ganz kurz rein.
Die Franzosen kritisieren erst alles und danach sagen sie, ach, war das schön.
So ein Pariser, mit dem Christiane Kess über die Olympischen Spiele gesprochen hat. Aber ich kann Ihnen schon verraten, nicht alle sind so versöhnlich gestimmt. Wir sprechen aber natürlich nicht nur über Olympia. Gleich gibt es noch einen Tipp für Sie, den Sie vielleicht aber auch mit Vorsicht genießen sollten und nur an ganz bestimmten Orten beherzigen. Es wird darum gehen, im Rhein zu schwimmen. Wie das funktioniert und das sogar mit Gepäck, das finden wir gleich heraus nach Leanne Lavers mit Green and Gold. Eröffnete in Basel die erste öffentliche Badeanstalt im Rhein. Anfangs nur für Männer und 16 Jahre später, 1847, gab es dann auch ein separates Frauenbad. Wirklich im Rhein zu schwimmen war ja unüblich und dann später, als Basel zur Industriestadt wurde, war ans Schwimmen dann eigentlich gar nicht mehr zu denken. Doch das hat sich inzwischen wieder geändert. 1980 organisierte die Schweizer Lebensrettungsgesellschaft erstmals ein begleitetes Rheinschwimmen. Jeweils am ersten Dienstag nach den Basler Schulferien geht's begleitet von Rettungsschwimmern ins Wasser. Jetzt am kommenden Dienstag, also am 13.8., ist es wieder soweit. Wenn das Wetter mitspielt, werden sich am frühen Abend etwa 5000 Begeisterte durch ihre Stadt treiben lassen. Aber nicht nur an diesem Tag. Das Rheinschwimmen hat in den letzten 20 Jahren das Lebensgefühl der Stadt total verändert. Auch wegen einer besonderen Basler Erfindung, dem Wickelfisch. Dieter Wulff hat sich für uns in die Fluten gestürzt.
Also wir bekommen selige Gesichter zu sehen. Das ist tatsächlich so, wenn man das gemacht hat, die Leute sind happy. Es ist wahnsinnig entspannend, man muss es wirklich selber gemacht haben. Ich kann es dir sehr ans Herz legen, das auszuprobieren, weil es ist auch eine Art wie eine Stadtführung. Man erkundet die Stadt vom Wasser aus, weil man kommt an den Highlights vorbei, man sieht das Basler Münster. Es ist auch eine Art Sightseeing gleichzeitig.
Das erzählt mir Isidora Rudolf vom Basler Tourismusbüro, während wir direkt am Rhein sitzen. Ihre Empfehlung also, eine Stadtführung der ganz besonderen Art, sich die Stadt vom Rhein aus ansehen, aber nicht vom Ausflugsdampfer, nein, rein ins Wasser und sich treiben lassen. Das ist hier mittlerweile Volkssport oder eben ein Basler Lebensgefühl. Und während wir am Ufer sitzen, treiben tatsächlich dauernd Leute an uns vorbei, fast alle mit einem Fisch, dem typischen Basler Wickelfisch, einem lustigen bunten Trockensack. Nicola, der gerade da, wo wir sitzen, mit seiner Freundin aus dem Wasser kommt, erklärt mir, wie es funktioniert.
Ja, man nimmt den Schwimmsack oder den Fisch mit, stellt das Velo ab, das Fahrrad. Vorher packt man noch alle Sachen in den Fisch und dann lässt man sich runtertreiben.
Gegen Abend werden die Schwimmer weniger. Stattdessen sitzt man in kleinen Grüppchen am Ufer oder in einem der vielen kleinen Restaurants. Am nächsten Morgen habe ich mich mit Rea Wipf verabredet. Auch sie, die gebürtige Baslerin, ist begeistert vom Schwimmen im Rhein.
Also ich gehe regelmäßig. Ich liebe das. Ich bin absolut Fan
vom Bach abschwimmen. Also mehrmals in der Woche, wenn möglich. Mit dem Wickelfisch ausgestattet und nehmen dann eine Abkühlung. Ein Schwimm machen. Den Bach abschwimmen, ein Schwimm machen, ein Schwimmli.
Ja. Der Vater Rhein, wie er in Deutschland oft genannt wird, sei hier auf Baseldeutsch einfach der Bach, meint Rea Wipf.
Der Rhein, eigentlich ein Strom, wird hier in Basel liebevoll zu unserem Bach. Wir leben ja am und mit dem Rhein. Strom, ein Strom, so normalerweise in einem Strom schwimmen, das macht man ja nicht. Aber hier, weil wir das so gerne machen, einfach liebevoll, dann wird er zum Bach.
Daher heißt die App, mit der man sich über Pegelstände, Fließgeschwindigkeit und die aktuelle Wassertemperatur informieren kann, auf Baseldeutsch auch einfach Bach-App. Aber jetzt geht's erstmal nicht ins Wasser, sondern wir haben uns für einen ganz normalen Stadtrundgang verabredet. Aber los geht's genau da, im Süden der Stadt, wo es für die meisten Schwimmer reingeht. In den Rhein, direkt unterhalb vom Törngeli-Museum, erklärt mir Rea Wipf mit hörbarer Begeisterung für ihre Stadt.
Dieses Museum wurde 1996 eröffnet. Und es ist dem großen und sehr kreativen Schweizer Eisenplastiker und Künstler Jean Trinquely gewidmet. Es ist eines der beliebtesten in Basel. Und was Museen anbelangt, da hat Basel enorm viel zu bieten. Also es gibt keine andere Schweizer Stadt, die eine so hohe Dichte und eine so große Vielfalt an Museen aufweist wie Basel. Wir haben pro Quadratkilometer ein Museum.
Von hier geht es am Rhein entlang Richtung Westen, wo schon nach wenigen Metern unübersehbar die Firmenzentrale des Pharma-Riesen Hoffmann La Roche vor uns auftaucht.
Man sieht sie wirklich von überall. Das sind Bürohochhäuser und der höhere, der ist 205 Meter. Das ist bislang der höchste Bau der Schweiz. Ja.
1895 hatte der Bankkaufmann Fritz Hoffmann Adele La Roche geheiratet. Der Beginn eines Weltkonzerns und der Anfang von Basel als Standort großer Pharmafirmen. Für die Stadt bis heute ein finanzieller Segen, der aber auch über Nacht zum Fluch werden kann. Rea Wipf kann sich noch genau daran erinnern, wie ein Brand plötzlich zur Katastrophe wurde.
Ich war 14 Jahre alt damals und da weiß ich noch, der Rhein einfach rot und es hat furchtbar gestunken nach faulen Eiern. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass das mit dem Rheinschwimmen, ja, also das hat verängstigt viele und war jahrelang dann eigentlich kein Thema mehr.
In der Nacht zum 1. November 1986 war bei der Firma Sandoz oberhalb der Stadt an der Lagerhalle voller Chemikalien in Brand geraten. Mit dem Löschwasser kamen tonnenweise Pestizide in den Rhein, aber es führte dann in der Folge, meint Rea Wipf, auch dazu, dass hier in der Stadt eine ganz andere Sensibilisierung für den Rhein einsetzte. Dann zeigt sie auf die andere Rheinseite. Genau da sei sie aufgewachsen.
Wollen wir mit der Fähre rüber?
Ja, gerne.
In der Innenstadt gibt es heute 6 Rheinbrücken und auch 4 kleine Personenfähren. Um zur Anlegestelle von einer dieser Fähren zu kommen, geht's die Böschung runter.
Und jetzt haben wir da eben die Rheinfähre. Und das ist einfach so ein kleines Schiffchen und da muss man auch noch, wie in früheren Zeiten, so mit der Glocke, so rufen wir dem Fährimann oder der Fährifrau. Jetzt liegt das Schifflein gegenüber an, wir sind Kleinbasel, Großbaselseite und jetzt weiß er, er muss kommen und uns holen. Ja.
Nach wenigen Minuten hat Hompe mit seinem Floß bei uns festgemacht.
Hompe, das ist Hans-Peter auf Baseldeutsch.
Seit über 10 Jahren ist er hier Fährmann, ein total ökologisches Prinzip, wie er mir erklärt.
Ja, dann schießen Sie. Das Boot hängt an einem Seil und stellen mit dem Ruder das Boot etwa 45 Grad in die Strömung. Durch das uns das Seil vor Ort hält, drückt uns dann die Strömung auf die andere Seite. Wir haben keinen Motor, nichts.
Und so haben wir jetzt übergesetzt, von Kleinbasel nach Großbasel. Und hier auf der Großbaseler Seite am Fuß des Basler Münsters, der die Stadt auf einem hohen Felsen überragt, bin ich mit Thilo Amels verabredet, dessen Akzent gleich verrät, dass er ursprünglich woanders herkommt.
1996 bin ich nach Basel gekommen und vorher war ich in Leipzig und war da so ein bunter Hund in der Kulturszene.
Und dann brachte ihn ganz klassisch die Liebe nach Basel.
Da kam ich aus einer Stadt, Leipzig, da war die Pleiße und die Elster ein stinkender Pfuhl. Und dann komme ich hier nach Basel und da sehe ich da die Leute im Rhein schwimmen und nebenher fahren die Tanker. Und da habe ich gedacht, boah, ein industriell genutzter Floß, man kann da drin schwimmen, nichts wie Rhein.
Schön im Rhein gab es schon und auch Schwimmsäcke, erzählt Thilo Amels.
Der wurde nicht gewickelt, sondern der wurde nur so zugedrückt. Und als ich dann eins hatte, ist das Ding immer aufgegangen.
Das müsste doch besser funktionieren, dachte er sich, entwickelte diesen Sack in Fischform mit einem lustigen, bunten Design, eben den Wickelfisch. Im ersten Jahr, 2002, verkaufte er sich nur mau.
Und dann kam 2003. Und 2003 ist ja heute noch in Erinnerung als das Jahr der großen Hitze. Und da sind die Leute dann auch aus Verzweiflung in den Rhein gegangen. Und dann haben sie gemerkt, vorher sind viele auch mit einem Abfallsack, einfach einem Abfallsack zugeknotet, ihre Sachen mitgenommen oder haben die einfach liegen lassen. Und da war der dann plötzlich ausverkauft und dann ging es richtig los.
Seitdem ist Basel und Wickelfisch eins. Vor etwa 10 Jahren ließ die Stadt das Ufer umbauen, mit Duschen und Treppen zum Ein- und Aussteigen. Ria Wipf jedenfalls weiß, wo sie am liebsten den Sommer verbringt.
Man trifft sich zum Feierabendbier oder man barbecue zusammen oder eben man nimmt noch einen Schwumm. Oh, ja, das ist wirklich eine Riviera, mediterranes Ambiente. Ich kenne auch ganz viele, die nicht mehr wegreisen im Sommer. Die sagen, nee, weshalb soll ich da irgendwo im Mittelmeer, alles voll, da bleibe ich hier. Ist wunderbar, haben wir alles.
Jetzt also will ich es endlich auch wissen, wie es ist, im Rhein zu schwimmen. Also zurück zur Einstiegsstelle am Tongel im Museum, wo Gianfranco Ricci schon auf Leute wie mich wartet.
Ich bin hier ehrenamtlich und freiwilliger Bademeister am Rhein und von morgens 8 Uhr bis abends um 9:30.
Der gebürtige Sizilianer Gianfranco ist Mitte 50, aber sieht irgendwie aus wie ein etwas in die Jahre gekommener Star aus der US-Serie Baywatch. Wer hier ins Wasser will, kann sich bei ihm Tipps holen und es sind im Sommer wirklich viele Leute, meint er.
An manchen Tagen habe ich gut zwischen 5.000 und 7.000 Leute. Das heißt, in der Stunde habe ich zwischen 250 und 500 Leute.
Und zu denen gehöre jetzt auch ich. Umziehen, alles im Wickelfisch verstauen und dann rein in den Vater Rhein, der hier in Basel einfach nur der Bach genannt wird. Die Strömung nimmt mich schnell mit, vorbei an den Hochhäusern von Hoffmann-la-Roche, vorbei am Basler Münster auf der anderen Rheinseite und all den Leuten, die am Ufer sitzen und mir zuwinken, bis zur Drei-Rosen-Brücke, dem letzten Ausstieg vor dem Industriehafen. Und das alles mit Hilfe dieses speziellen Basler Fischs, der nur deshalb hier zur heimischen Art werden konnte, weil ein Leipziger hier seine Liebe fand.
Dieter Wulff ist für uns im Rhein geschwommen. Ja, und der Wickelfisch, von dem wir jetzt gerade häufiger gehört haben, der wurde übrigens zum Basler Erfolgsschlager, auch für den Erfinder Thilo Amels. Und zwar auch wirtschaftlich ist. Das heißt, er hat inzwischen sogar seine Markenrechte verkauft und kann sich jetzt wieder ganz anderen kreativen Aufgaben widmen. Wir hören jetzt noch einen weiteren kreativen Menschen aus der Schweiz, und zwar Julian Polina. Der hat den Künstlernamen Faber und von ihm hören wir jetzt den Song »Wem du's heute kannst, besorgen«.
Es ist so schön, dass es mich gibt, du hast Glück, dass du mich triffst. Dein Gesicht ist ein Gemälde, eine reine Poesie. Bist zwar nicht schlauer als ein Schaf, aber scharf, ich bin love wie Jack and Rose. Auf dem Big Screen kann ich bitte deine Tipps sehen, Baby, siehst du nicht der Mond? Ich hab ihn für dich aufgehängt und die Sterne hingepinnt. Ich glaub, ich bin, wenn ich dich heute Nacht nicht. Sei doch kein Kind, wem du's heute kannst besorgen, wem besorgst du's morgen auch? Libre für uns beide oder eine Flasche Wein. Babybeine wie die deine, hier keine Zweite, nein. Lass mich bitte von dir allein und ich beiße nicht, ich trink dich aus, als wär ich Alkoholiker. Und du
Anchoray, wem du es heute kennst, besorgen, wem besorgst du es morgen noch? Denk an deine Zukunft, denk dran, zu spät einmal brauchst du ein Auto. Aus mit Garten, zieh dich aus, du kleine Maus, wem du es heute kennst, besorgen, ich besorg's dir morgen noch. Du bist zwar ja 16. Ach komm, wir drehen Sexszenen. Gib mir nur ein Küsschen, lass mich dich etwas kitzeln. Etwas Nähe ist nicht schlimm, sei doch kein Kind. Wem du's heute kannst besorgen, dem besorgst du's morgen noch. Denk an deine Zukunft, denk an zu später, etwas brauchst du ein Auto. Aus mit Garten, zieh dich aus, du kleine Maus. Wem du's heute kannst besorgen, ich besorg's dir morgen.
Die Koffer packen, zum Flughafen fahren und noch gar nicht wissen, wo es hingeht. Das geht, denn an vielen Flughäfen werden Last-Minute-Flüge und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Last-Minute angeboten. Das ist aufregend und ja, vor allen Dingen nur für die Spontanen unter uns, aber tatsächlich nicht unbedingt günstiger als vorab gebuchte Reisen. Gregor Lischka hat einen Selbstversuch gemacht.
Vor dem Frankfurter Flughafen sind es 30 Grad, es ist heiß. Und im Terminal 1 stehe ich vor der großen schwarzen Anzeige mit den vielen Destinationen, an die man reisen kann. Ein Flieger nach Istanbul startet in 2 Stunden, nach Rhodos in 3 und wenn man vielleicht etwas weiter weg will, vielleicht ja auch nach Südkorea, Seoul, da geht der Flug in ungefähr 3 Stunden ab. Und ich versuche jetzt mal herauszufinden, wie schnell ich von hier weg in den Urlaub fliegen kann. Um mir einen Überblick zu verschaffen, muss ich zum Glück nicht lange suchen. Direkt im Terminal befindet sich der sogenannte Airport-Reisemarkt. Ein Schalter neben dem anderen, die alle mit bunten Schildern auf Last-Minute-Angebote aufmerksam machen. Einer wirbt sogar mit dem Slogan Abflug ab jetzt. Dort probiere ich mein Glück.
Ich will spontan wegfliegen, einfach in den Urlaub. Ist mir eigentlich ziemlich egal, wohin.
Und direkt Jackpot. Ein Flieger in die Mittelmeermetropole Barcelona.
Ja, für 460 Euro.
460 Euro, hin und zurück?
Hin und zurück. Freitag bis Freitag.
Um wie viel Uhr?
Genau in 1 Stunde 15 Minuten.
Und das wäre machbar?
Ja.
Eigentlich könnte ich in diesem Moment meine Mission schon für beendet erklären. Rechnet man die Zeit bis zum Start und die Flugdauer zusammen, könnte ich schon in 3,5 Stunden spanischen Boden betreten und Mittelmeerluft schnuppern. Mein Last-Minute-Abenteuer ab Frankfurt am Main würde mich gerade einmal einen Nachmittag kosten. Und das zu einem zwar nicht spottbilligen, aber mit 450 Euro gefühlt ziemlich fairen Preis. Auf dem Handy vergleiche ich noch die Preise für eine spontane Unterkunft in Barcelona. Innerhalb von einer Minute werde ich fündig. Mit Flug und Unterkunft könnte ich nun spontan für insgesamt 800 Euro eine Woche in Barcelona verbringen. Etwas stolz über diesen Fund komme ich am Flughafen mit einem jungen Paar auf dem Weg in den Griechenlandurlaub ins Gespräch. Ob sie der Gedanke nicht auch reizen würde, so spontan ins Unbekannte aufzubrechen?
Ja, aber nicht getraut.
Ja. Warum nicht getraut?
Weil
es zu teuer,
es
sein,
zu teuer
könnte.
Sein könnte.
Nichts dabei ist, was einem gefällt. Genau.
Sie verweisen auf ihre Arbeit und die Planungssicherheit, die sie für ihren Urlaub deswegen benötigen. Und auch andere sind von dem Konzept nicht vollends überzeugt.
Wir fliegen nie last minute.
Ihr fliegt nie last minute. Warum?
Weil wir immer ganz geplant unsere Flüge aussuchen und vor allem durch Kinder, Schule, Familie eigentlich auch jetzt nie last minute Optionen haben.
Alles gute Gründe. Was, wenn man tatsächlich nicht alleine und mit leichtem Gepäck verreist? Was, wenn noch die Familie dranhängt und man deshalb auch noch auf eine halbwegs strandnahe Wohnung und Verpflegung angewiesen ist? Ist da wirklich nichts zu machen? Ich versuche es in einem Derpart-Büro im Frankfurter Flughafen. Frage nach einer Last-Minute-Pauschalreise für eine dreiköpfige Familie. Destination egal.
Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie wollen nach Mallorca, nehmen wir mal ganz klassisch, haben wir am meisten Verfügbarkeiten, weil am meisten Flüge. Das ist leider nicht frei. Wir gehen mal zum anderen Veranstalter. So, System denkt nach. 5.500 Euro ist wahrscheinlich zu viel.
Ja. 5.500 Euro. Auch sonst spuckt das System keine halbwegs bezahlbaren Angebote mehr aus. Es sind Schulferien, sagt der Mitarbeiter und nimmt mir endgültig die Hoffnungen auf einen halbwegs bezahlbaren Last-Minute-Flug in den Süden mit meiner fiktiven Familie.
In dem Wort Last-Minute steckt ja auch nirgendwo das Wort günstig oder billig drin. Es heißt einfach nur, es gibt noch was. Das heißt aber nicht, dass es günstig sein muss.
Ich frage am Flughafen noch bei weiteren Anbietern nach. Überall erhalte ich dieselben ernüchternden Antworten. Mein Fazit am Frankfurter Flughafen: Last Minute in den Urlaub fliegen? Kein Problem. Mit Familie? Kaum eine Chance. Als ich etwas ernüchtert die Heimreise antrete, strande ich noch einmal kurz am Frankfurter Hauptbahnhof. Mein Blick streift einen der blauen französischen Hochgeschwindigkeitszüge, die dort stehen. Das bringt mich auf eine Idee. Laut Bahn-App könnte ich für 150 Euro in einer Stunde in einen Zug nach Marseille springen. Die Fahrt würde mit 7,5 Stunden zwar länger dauern als mein Flug nach Barcelona, am Abend wäre ich aber ebenfalls am Mittelmeer. Und laut CO2-Rechner auf meinem Handy würde dieser Last-Minute-Trip auch etwa 20 Mal weniger CO2 ausstoßen als der mit dem Flieger.
Urlaub auf Ibiza ist bei mir nicht drin. Ich esse hier eine Pizza und bleib wo ich bin. Ich zahl auch kein Vermögen für einen Tank voll Sprit. Dafür trinken wir Champagner, wo uns keiner sieht. Ich bleib diesen Sommer zu Haus. Ich zieh bei mir auf den Balkon und bau mein Zelt dort auf. Du kannst mich mal besuchen, dann geb ich einen aus. Ich bleib diesen Sommer zu Haus. Alle sind im Süden und drängeln sich am Meer. Dann ist hier in der City so gut wie kein Verkehr. Da lieg ich hier mit Daisy und werde knackig braun. Und wenn es mal zu heiß wird, guckt keiner übern Zaun. Ich bleib diesen Sommer zu Haus. Wir ziehen bei mir auf den Balkon und bauen ein Zelt dort auf. Ihr könnt uns mal besuchen, dann geb ich einen aus. Ich bleib diesen Sommer zu Haus.
Jetzt gerade finden ja die letzten Wettkämpfe der Olympischen Spiele in Paris statt. Vielleicht haben Sie dazu schon die ein oder andere Bilanz gelesen. In denen geht es ja allerdings meistens um Medaillen. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Aktuell ist Deutschland auf Platz 9. Wie gesagt, es sind noch ein paar Wettkämpfe, die heute stattfinden. Aber hier im Sonntagsspaziergang wollen wir natürlich eine ganz andere Bilanz ziehen. Und zwar zur Stimmung in Paris. Christiane Kess hat mit Pariserinnen, Gastronomen und Touristen gesprochen.
An der Brücke Pont Neuf klappt Ghislaine gerade ihren Stand zu. Die Bouquinist, die Bücherverkäufer mit ihren grünen Holzkästen entlang des Seineufers sollten eigentlich zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele umgesiedelt werden, aber dann durften sie doch bleiben. Ghislaine ist sehr zufrieden. Es war sehr amüsant, denn die Polizisten, von denen viele aus der Provinz kamen, haben bei uns eingekauft und die Touristen sind sehr freundlich, gebildet und diszipliniert. Vielleicht kommt das durch den Sport, aber die Leute nehmen sich nicht so viel Zeit wie sonst. Sie müssen ja auch von einem Wettkampf zum anderen. Ich verstehe das. Am Place Dauphine auf der Ile de la Cité, nicht weit von der Kathedrale Notre-Dame, blickt Walker, ein bärtiger Mann, ratlos auf die leeren Stühle seines Restaurants. Fast 10 Tage lang war hier vor der Eröffnungsfeier der Spiele alles abgeriegelt mit Sicherheitszäunen. Selbst Anwohner kamen nur mit einem QR-Code rein. Walkers Restaurant hatte zu. Danach, so hoffte er, kämen umso mehr Touristen. Aber wir haben viel, viel weniger Kunden als letztes Jahr. Wo sind denn die 15 Millionen Besucher, die man erwartet hat für die Spiele? Die Pariser sind auch weg. Jetzt sagen alle, die Touristen werden danach kommen. Wir warten also. Gähnende Leere auch in einem Schuhgeschäft ein paar Meter weiter. Durch die Blockaden und die Lage abseits der Wettkampfstätten ist der Umsatz des Ladens eingebrochen. Der junge Verkäufer Clément hat die Nase voll von den Olympischen Spielen.
Des milliards d'euros d'argent du contribuable, je veux dire, c'est avec nos impôts qu'on a payé.
Wir haben Milliarden an Steuern dafür bezahlt, aber es ist ein riesiges Chaos. Überall ist Polizei. Und wer von uns Parisern kann denn 800 Euro ausgeben, um sich ein Tischtennisspiel anzuschauen? Drei Viertel der Leute können doch an diesem sogenannten Volksfest gar nicht teilnehmen. Es kommen nur die Reichsten aus der ganzen Welt. Es ist ein Desaster. Und man spricht nur über Frankreichs Goldmedaillen. Die Zeitungen behaupten, alle sind glücklich. Frankreich ist vereint.
Maintenant la France est unifiée.
Das entspreche nicht der Realität, sagt Clément. Am anderen Ende des Platzes spielen Fred, seine Freundin aus Schweden und deren Töchter mit silbernen Kugeln Boule auf dem sandigen Boden. Fred wohnt um die Ecke.
C'est très chouette, très belle atmosphère, c'est très agréable.
Es ist eine sehr nette Atmosphäre in der Stadt. Und weil so viele Pariser in den Urlaub gefahren sind, sind es auch nicht zu viele Leute. Sogar der Transport mit den öffentlichen Verkehrsmitteln läuft flüssig. Wir haben die Wettkämpfe vom Beachvolleyball gesehen. Unglaublich. Unter dem Eiffelturm ist das schönste Stadion der Welt. Und auch die Frauen aus Schweden finden.
It was a good energy in the crowd.
Very good vibe.
Eine gute Energie unter den Zuschauern, tolle Vibes. Im quirligen Stadtteil Marais sitzt Cécile mit einem Freund beim Bier an der Ecke einer Kneipe. Die gut gelaunte Frau hat ihr Restaurant gegenüber. Die Vorbereitungen auf die Spiele seien kompliziert gewesen, erzählt sie. Bei der Eröffnungsfeier waren wir sehr nervös, aber letztendlich ist es sehr gut gelaufen. Vor allem der Abend der Eröffnungsfeier war etwas ganz Besonderes. Alle Gäste sind total durchnässt vom Regen in mein Restaurant gekommen, mit einem Lächeln von einem Ohr zum anderen. Alle haben sich unterhalten. Finanziell bringt es mir nicht so viel, aber die Atmosphäre ist sehr positiv.
Mais d'ambiance, c'est très positif.
Im Park Nelson Mandela, unweit des Bahnhofs Châtelet-Léal, im Herz der Stadt, spielen Jungen Fußball. Das Geld zum Wegfahren in den Ferien fehle ihnen, erzählt einer, der mit einem Joint in der Hand an einer Tischtennisplatte lehnt. Die Olympischen Spiele in der Stadt sind eine willkommene Abwechslung. Ich war bei der Eröffnungsfeier mit einem Kumpel und seiner Familie. Es war so toll. Ich hatte erst Angst, weil es in Paris ja so viele Anschläge gegeben hat. Aber es war wirklich gut gesichert. Und dann all die Boote der verschiedenen Länder auf der Seine. Fantastisch. Im Jardin des Tuileries neben dem Louvre steht Yannis hinter seinem Servierwagen und streicht eine dünne Schicht Teig über ein Crepeisen. Der hagere junge Mann freut sich über einen doppelten Umsatz seit den Olympischen Spielen und noch etwas hebt seine Stimmung. Die Atmosphäre ist so friedlich, seitdem die Spiele begonnen haben. Es gibt weniger Spannungen. Die Pariser sind offener, sie sagen öfter Bonjour, lächeln und reden mehr.
De communication, je dirais.
Hinter Yannis schwebt der Ballon mit dem olympischen Feuer über dem Boden. Wenn die Sonne untergeht, steigt er in den Himmel über Paris. Tausende Fans kommen, um das zu bestaunen. Ein Familienvater meint, der Ballon mit dem Feuer solle auch nach den Spielen bleiben.
Ça sera un monument de plus pour Paris.
Das wäre eine weitere Sehenswürdigkeit für Paris. Claire aus Südfrankreich hat sich die Fingernägel in den Farben der französischen Trikolore angestrichen. Sie war bei vielen Wettkämpfen. Wir wollten wirklich zu den Olympischen Spielen und waren auch dafür, dass sie nach Frankreich kommen. Aber ständig hörten wir diese negativen Leute dazu. Es ist eine Erleichterung, dass es so gut läuft. Eine gute Atmosphäre und multikulturell. Bei dieser Brüderlichkeit wird einem warm ums Herz. Ich hoffe, das wird die politischen Spannungen zwischen den Franzosen etwas befrieden. Dominique und Fabienne sind gerade aus dem Urlaub zurück in ihre Heimatstadt Paris gekommen.
Feerik.
Zauberhaft und außergewöhnlich finden sie es, die Olympischen Spiele in der Stadt zu haben. Jede Hauptstadt sollte das einmal erfahren, sagen die beiden. Über die Skeptiker im Vorfeld der Olympischen Spiele meinen sie, die Franzosen kritisieren erst alles und danach sagen sie, ach, war das schön.
Das war ein Pariser und der hat Bilanz gezogen zu den Olympischen Spielen. Christiane Kess hat mit einigen von den Pariserinnen und Parisern gesprochen. Und vielleicht waren sie ja auch in Paris und haben sich das eine oder andere angeschaut oder haben andere Highlights miterlebt bei den Olympischen Spielen. Schreiben Sie mir gerne an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten reisen wir übrigens nach London und schauen uns dort einen besonderen Karneval an. Also bleiben Sie dran.
Comme tout est triste, ce soir il pleut et visse. C'est drôle comme on s'évite, t'es ma folie. C'est drôle, l'amour existe, c'est mieux quand il persiste. C'est drôle comme je résiste, je suis démolie. On s'est marré pour que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on s'est marré? Qu'est-ce qu'on s'est marré? Marré.
Deutschlandfunk. Sonntagsspaziergang.
Und ich bin's noch immer, Laura Kingston. Sie können sich gleich schon mal auf Karneval einstimmen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, gerade angesichts dieser warmen Temperaturen, von denen wir eben auch gehört haben und die Sie sicherlich spüren. Aber ich spreche auch nicht von Sitzungen, Funkemariechen oder Kamelle, sondern vom Street Karneval im Londoner Stadtteil Notting Hill. Und der hat mit dem deutschen Karneval so gar nichts zu tun. Sie nennen sich selbst Sachsen, haben aber mit den Sachsen rings um Leipzig, Dresden oder Chemnitz eigentlich gar nichts zu tun. Viele von ihnen leben heute verstreut in ganz Deutschland, manche auch in Österreich oder in den USA. Ihre Heimat aber ist Siebenbürgen. Und das ist eine Region im heutigen Rumänien, in der sich vor 8 Jahrhunderten Einwanderer aus Deutschland ansiedelten. Die sogenannten Siebenbürger Sachsen. Und die feiern jetzt gerade ein Jubiläum, denn genau vor 800 Jahren sicherte ihnen der damalige ungarische König Andreas II. Umfangreiche Rechte zu. Und das wurde jetzt vergangenes Wochenende groß gefeiert. Beim Sachsentreffen in der siebenbürgischen, wenn man so will, Hauptstadt, Hermannstadt, mitten in Rumänien. Was es mit der Region Siebenbürgen auf sich hat und warum die Siebenbürger Sachsen Sachsen heißen, Thomas Wagner hat vor Ort versucht, beim großen Sachsentreffen in Hermannstadt Antworten auf solche Fragen zu finden.
Spätmittelalterlich anmutende, sorgsam restaurierte Häuserfassaden, davor eine riesige Bühne. Dort sitzen die Frauen und Männer einer Kapelle, ihre Musik schallt weit über den Piazza Mare, den großen Ring hinaus in die umliegenden Altstadtgassen der zentralrumänischen Stadt Sibiu. Die kennen viele auch unter ihrem deutschen Namen Hermannstadt. Nun ist Hermannstadt in diesem Augenblick Treffpunkt mehrerer tausend Menschen, viele von ihnen in Tracht.
Meine Tracht ist eine Tracht der erwachsenen Damen, oftmals auch schon verheirateten Damen, mit einem schwarzen Rock, weiße Schürze obendrauf, Bänder an den Haaren und obenrum ebenfalls ein schwarzes Leibchen. Ja, soweit verziert mit diversen Blumen und Stickereien, je nach Wunsch. Und in dem Fall habe ich sie von meiner Tante genäht bekommen. Ja, und trage sie mit Stolz gerne auf diesen Event. Den Heimattag der Siebenbürger Sachsen heißt in dem Fall ein großes Sachsen-Treffen.
Na, die Herkunft an sich. Man weiß, wo man herkommt und man wird das auch weiterhin bewahren. Naja, ich bin hier aufgewachsen, also schätze ich Siebenbürgen an sich schon allein deswegen. Ne? Hermannstadt ist eine sehr offene Stadt, eine weltoffene Stadt, wie sich darstellt. Also man fühlt sich hier wirklich willkommen.
Rosi Wagner lebt heute in Nürnberg, Helmut Bartel in Herzogenaurach. Doch beide haben etwas gemeinsam. Ihre Eltern lebten einst hier in Siebenbürgen, jene Region im heutigen Zentralrumänien, in die vor über 800 Jahren deutsche Siedler kamen, um die Region landwirtschaftlich nutzbar zu machen und sie gegen Feinde von außen zu schützen. Dafür erhielten sie weitgehende Autonomierechte, und zwar genau vor 800 Jahren, erklärt der derzeit wohl ranghöchste Siebenbürger Sachse, Klaus Johannes, Staatspräsident von Rumänien.
Es sind 800 Jahre vergangen, seit unseren Vorfahren, die nach Siebenbürgen gekommen waren, um in Freiheit zu leben und da die europäische Zivilisation und christlichen Werte vor Angreifern aus dem Osten verteidigten, ihre Rechte urkundlich bestätigt wurden.
Und zwar durch ein Dokument des damaligen ungarischen Königs Andreas II., das sogenannte Andrianum.
800 Jahre seit das Andrianum erstellt worden. Also ist ein Freibrief für die, mit den Rechten der Siebenbürger Sachsen. Dass man diese Leute ausstattet mit Privilegien. Privilegien hieß damals nicht unbedingt Besonderrechte, sondern gewisse, zum Beispiel Münzrecht oder Stadtrecht, dass sie Städte bauen.
Ergänzt Beatrice Ungar, gebürtige Siebenbürger Sächsin und Chefredakteurin der Hermannstädter Zeitung. Ein Treppenwitz der Geschichte: Mit den Sachsen in Deutschland aus den Regionen Dresden, Leipzig oder Chemnitz haben die Siebenbürger Sachsen so gut wie nichts zu tun.
Das ist ein Fehler, der erst irgendwann im späten Mittelalter korrigiert wurde,
erklärt Paul-Jürgen Porr, Präsident des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien.
Die Siebenbürger Sachsen, die kommen eigentlich aus der Rhein-Mosel-Gegend. Das ist das heutige deutsche Eck, Luxemburg, das heutige Luxemburg und das heutige Nordbelgien aus Flandern. Da kamen die meisten, Anfang des 12. Jahrhunderts. Und weil für die ungarischen Könige, für den war alles, was westlich von Ungarn war, Saxonia. Und so hießen diese fälschlicherweise Saxones. Und erst irgendwann dann im 16. Jahrhundert wurde das korrigiert, um sie von eigentlichen Sachsen, Sachsen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, abzugrenzen. Das hieß dann die Siebenbürger Sachsen.
Siebenbürgen als Begriff für eine ganze Region erklärt sich im Vergleich dazu eher einfach. Der kommt
von sieben großen Burgen, also den sieben großen Städten.
Eine dieser Städte ist heute noch bekannt für ihre große Burg, gebaut auf einem Hügel, um den sich der Rest der Stadt herumschlängelt. Szeszburg oder auf Rumänisch Sighișoara.
Was da zählt in Szeszburg, das ist in erster Linie ja die gigantische Burg. Die einzige bis heute bewohnte mittelalterliche Burg in Europa, die ja auch Weltkulturerbe ist. Und diese Burg sollte man auf jeden Fall besuchen.
Empfiehlt Alois Kommer, der aus der rumänischen Region Maramure stammt und Szeszburg als eines seiner Lieblingsausflugziele in Siebenbürgen bezeichnet.
Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis, die zu besuchen. Da gibt es natürlich auch den riesen Uhrturm mit einem Museum dort drin, die Bergschule in Szeszburg, eine Schule, wo auch heute noch Deutsch unterrichtet wird, mit den überdachten Treppen, die zur Schule führen. Die Bergschule, die ist wirklich in der Burg, ganz oben auf der Burg. Also das ist schon viel mehr als das Haus von Dracula.
Denn auch das gibt es dort, ein sogenanntes Dracula-Haus, eine Art Museum, in dem allerlei Kitsch in Zusammenhang mit dem legendären Graf Dracula und den in weiten Teilen Siebenbürgens verbreiteten Vampirlegenden gezeigt wird. Angeblich soll Vlad Tepes, ein walachischer Fürst, hier geboren worden sein. Vlad Tepes erhielt den Beinamen Vlad der Pfähler oder eben Dracula. So hieß der Drachenorden, dem sein Vater angehörte. Dracul steht aber auch für das rumänische Wort für Teufel. Vlad Tepes war bekannt dafür, dass er seine Feinde gerne auf gespitzten Pfählen ins Jenseits befördern ließ. Doch dass Flateppich tatsächlich im siebenbürgischen Schäßburg geboren worden sein soll, Alois Kommer hat da seine Zweifel.
Ich habe befürchtet, dass die Frage kommt mit dem Dracula-Haus. Das ist ein Klischee. Meines Wissens nach stimmt es auch nicht unbedingt. Also es ist ein Geburtshaus von Vlad Tepes, soweit ich mich erinnern kann. Er wird ja immer wieder in Verbindung gebracht mit der Figur von Dracula. Aber wenn wir über Schäßburg sprechen, dann ist es, glaube ich, nebensächlich dieses Haus zu erwähnen.
Oben eine Burg, drumherum die Stadt oder die Gemeinde. So wurden in Siebenbürgen häufig Siedlungen angelegt. Gut 150 Gemeinden und Städte in Siebenbürgen wurden genau nach diesem Schema geplant. In der Mitte eine Kirche, drumherum die Befestigungsanlage einer Burg. Man spricht auch von den sogenannten Kirchenburgen. So wurden die Siedlungen von den seinerzeit immer wieder einfallenden Türken und Tataren geschützt. Heltau, Michelsberg, Birtelm. Bei Reisenden, die spannende Landschaften mit der Betrachtung steinerner Zeugen der Geschichte verbinden, sind all dies beliebte Ziele ausgedehnter Exkursionen. Ein Teil dieser Kirchenburgen in Siebenbürgen wurde von der UNESCO sogar zum Weltkulturerbe erklärt. Allerdings, so Daniel Kautnick, Abiturient aus Hermannstadt.
Also ich finde, dass die Kirchenburgen jetzt für die Touristen sehr interessant sind, sehr spannend, sie ein wenig zu besichtigen. Aber die Sache ist, dass die Dörfer, sie sind fast leer, weil die meisten Siebenbürger Sachsen die Dörfer verlassen haben, Rumänien verlassen haben nach der Wende. Und ich finde es ziemlich schade, dass diese nicht wieder bevölkert werden, die Dörfer, sodass auch diese Kirchenburger lebendiger werden.
Die Siebenbürger Sachsen, die Rumänien nach dem Zweiten Weltkrieg verlassen haben. Zahlen sprechen ja eine eindeutige Sprache. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren es noch 800.000 Rumäniendeutsche. Dazu zählten nicht nur die Siebenbürger Sachsen, sondern auch die Banater Schwaben im heutigen Westen Rumäniens, die Zipser, die Landler und andere deutsch-österreichische Einwanderungsgruppen.
Und bei der letzten Volkszählung vor 1989 waren wir noch 250.000. Deutsche insgesamt, die Sachsen etwa die Hälfte. Und dann kam die große Auswanderungswelle im ersten Halbjahr 90.
Weiß Paul-Jürgen Porr vom Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien. Viele Rumäniendeutsche trauten nach der rumänischen Revolution im Dezember 1989 dem neuen Frieden im Land nicht zurecht und wanderten nach Deutschland aus.
Bei der nächsten Volkszählung 92 waren wir nur noch die Hälfte, 125.000. Jetzt sind wir noch etwa knappe 30.000.
Zahlenmäßig ein Leichtgewicht, politisch eher eine Größe. Immerhin stellen die Siebenbürger Sachsen den Staatspräsidenten, die Bürgermeisterin von Hermannstadt und zahlreiche weitere kommunale Mandatsträger. Offenbar traut die rumänische Mehrheit der rumäniendeutschen Minderheit einiges zu, wenn es um Kontakte Richtung Westeuropa und um politische Problemlösungen geht. Gleichwohl ist der Aderlass der Siebenbürger Sachsen, die in den vergangenen Jahrzehnten ihr angestammtes Land verlassen haben, gewaltig. Und er lässt sich wohl nirgendwo so gut besichtigen wie etwa 25 Kilometer von Hermannstadt entfernt in einem kleinen Dorf. Sonntagsgottesdienst in Rothberg, rumänisch Usia, eine 1500 Einwohnergemeinde, in der die Fassaden längst nicht so hübsch saniert sind wie in der Innenstadt von Hermannstadt. Auf den staubigen Dorfstraßen trotten gemächlich Hunde, manchmal auch Schweine und Pferde umher. Die eher baufällig anmutende evangelische Kirche ist von allerlei Grün überwuchert. Weihe der Herr meinen Weg steht eingemeißelt über dem Eingang. Innen drin predigt ein alter Mann im schwarzen Talar und schlohweißem Haar und wundert sich darüber, dass an diesem Sonntag die Kirche fast voll ist. Viele Besucher des Sachsentreffens sind nach Rothberg gekommen.
Ja, es ist beunruhigend, wenn die Kirche voll ist, denn ich war 16 Jahre Sonntag für Sonntag Mutterseelen allein in der Kirche und habe aber trotzdem einen kompletten Gottesdienst gehabt, mit allem, was dazugehört, mit Singen, mit Sagen, mit Segen. Ich habe fulminante Predigt gehalten, die leeren Bänke waren sehr zufrieden, muss ich sagen.
Gemeindepfarrer Eginald Schlattner ist weit über die Grenzen Rumäniens hinaus bekannt. 1990, nach dem großen Aderlass der Siebenbürger Sachsen, war er plötzlich alleine in seinen Gottesdiensten. Ein Schock, den er später in seinem Roman »Der geköpfte Hahn« verarbeitete, der auf Anhieb zum Bestseller wurde, ähnlich wie sein Buch »Rote Handschuhe«, in dem er seine über zweijährige Haft in einer engen Zelle des rumänischen Geheimdienstes Securitate verarbeitet hat. Heute füllt sich die Kirche sonntags wieder. Viele Touristen aus nah und fern, die Schlattners Bücher gelesen haben, pilgern in seine Gottesdienste.
Und dann scheint es ja so gewesen zu sein, dass es dem Herrgott so dumm geworden ist, nicht mehr nur mich zu sehen in dieser Kirche, und dass er sich, dass Gott sich erinnert hat. Eins müssen Sie wissen, Gott erfüllt nicht unsere Wünsche, er ist kein Jolly Joker, aber er hält sich an seine Zusage. Und eine Zusage ist ja nämlich die: Sie werden kommen zum Hause Gottes, zum Tisch des Herrn aus allen Himmelsrichtungen. Und plötzlich waren sie da. Genauso wie es in der Verheißung zu hören ist, sie werden kommen aus allen Himmelsrichtungen, aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Osten, aus dem Westen, zum Hause Gottes, zum Tisch des Herrn. Seit 5, 6 Jahren also habe ich hier jeden Sonntag zwischen 5 und 25 Leuten.
Für mich hätten wir dann in der Kirche gemacht, wenn es jetzt geregnet hätte.
Ja, das ist ja gut, schon das Wetter hält mit uns.
Und Dilett, der demnächst 91-jährige Schlattner, regelmäßig zum Kaffee oder gar zum Essen in den Hinterhof seines Pfarrhauses ein. Annemarie Hirtu gehört zu den Besucherinnen und Besuchern, die dieses Angebot gerne angenommen haben.
Ja, welchen Eindruck habe ich von Rothberg? Es ist ein besonderer Ort. Es ist eine Stätte, ja, die von einer verschwindenden Geschichte zeugt und die ein bisschen ein Weh auch hinterlässt. Aber ja, Geschichte ist Wandel. Der Geburtsort meiner Mutter ist nicht weit von hier in Alzen. Und es ist so für mich ein Gefühl der Heimat.
Annemarie Hirtu lebt heute in Österreich, stammt aber wie viele hier aus Siebenbürgen, kommt immer wieder hierher zurück. Wie viele, die beim Sachsentreffen mit dabei sind.
Werner, komm, setz nieder, dass wir ein Bier trinken. Und Sie lang nicht gesehen.
Grüß dich, Reini, bei Gott jetzt.
Ja, gut, mir gut. Und dir?
Ja, na, mir gut, ich bin euch nicht heim auf diesem Fest.
Werner Scheel und Georg Schuster stammen aus der Nähe von Schäßburg, leben aber seit Jahrzehnten in Bayern. Beim Sachsentreffen haben sie endlich mal wieder Gelegenheit, in ihrer Mundart miteinander zu reden. Sächsisch in Rheinkultur. Für Außenstehende so gut wie unverständlich.
Das nennt sich eigentlich siebenbürgisch sächsisch. Und also unsere Vorfahren, die waren eigentlich aus dem Moselgebiet und Luxemburger Raum größtenteils. Teilweise aus Franken, also Bayern, Franken und so, aber größtenteils Moselgebiet und Luxemburger Gegend.
Ja, wenn du in Luxemburg mitten in der Stadt sitzt und fängst sächsisch an zu sprechen, dann verstehen die dich.
Health gate, Werner.
Health gate.
Das ist so Tränken auf was Zukunft.
Jawohl, health gate. Und auf Deutsch Prost, wie gesagt, health gate.
Selbst wenn sie seit Jahrzehnten in Deutschland oder anderswo leben, viele ausgewanderte Siebenbürger Sachsen kommen immer wieder zurück zu ihren Ursprüngen, erkunden die Städte und Landschaften Siebenbürgens. Und auch er ist wieder zurückgekommen. Er, der wohl prominenteste Siebenbürger Sachse.
Für alle Siebenbürger, Brückenbauer, heute mag ich meine Straße.
Der Deutschrocker Peter Maffay, der 1963 als gerade mal 14-Jähriger aus seiner Geburtsstadt, dem siebenbürgischen Kronstadt, mit seinen Eltern nach Deutschland ausgewandert ist, gibt beim Sachsentreffen in Hermannstadt sein allererstes Konzert in seiner ehemaligen Heimat. Und seine sieben Brücken stehen auch für das Leben zwischen zwei Welten. Zwischen Siebenbürgen und Deutschland.
Der Brückenschlag, darum geht es meiner Meinung nach.
Wie viele Siebenbürger Sachsen pendelt auch Peter Maffay immer wieder hin und her. Zwischen seiner alten Heimat in Siebenbürgen und seiner neuen in Deutschland. Genau dieses Pendeln zwischen zwei Welten führe zu besserem Verständnis für andere Lebenswelten, für andere Kulturen, für andere Ethnien. Und schon alleine deshalb, so Peter Maffay, lohne sich eine Reise nach Siebenbürgen.
Rumänien ist nicht weiter entfernt von Deutschland wie Mallorca. Und das kennen wir wie aus der Westentasche. Rumänien ist aber Europa. Und Rumänien ist an der Nahtgrenze der Konflikte, die wir im Augenblick erleben. Es macht also sehr viel Sinn, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, mit den Bedürfnissen der Menschen hier. Man wird reich beschenkt, wenn man herkommt. Hier gibt es vielschichtige Kulturen, die miteinander über viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte friedlich miteinander ausgekommen sind. Davon können wir uns manchmal eine Scheibe abschneiden. Und Rumänien ist einfach ein wunderschönes Abenteuer.
Mit Peter Maffay hat mein Kollege Thomas Wagner gesprochen. Er hat das Treffen der Siebenbürger Sachsen im rumänischen Hermannstadt miterlebt.
Musik.
naturbelassene Wildnis, über 100 Moore und gleich daneben eine riesige Wüstenlandschaft, das gibt es in Deutschland nur einmal, und zwar in der Lieberoser Heide in der Niederlausitz. Und das ist so 100 Kilometer südöstlich von Berlin. Mit 25.500 Hektar ist die Lieberoser Heide ja ungefähr so groß wie die Stadtfläche von München. Und die besteht aus Wald, Wildnis und Wüste, wie schon gesagt. Und früher war da mal der größte sowjetische Truppenübungsplatz der DDR. Seit dem Abzug der Sowjets aus Deutschland 1992 hat man das Terrain sich selbst überlassen. Und so konnte sich hier ein einzigartiges Wildnisgebiet entwickeln. Die Lieberoser Heide ist inzwischen zum Lebensraum für seltene Pflanzen und Kleintierarten geworden, aber auch große finden hier ihr Habitat, wie zum Beispiel Wölfe, und auch Elche wurden dort schon gesichert. Diese natürlich gewachsene Wildnis will die Region jetzt aber auch touristisch entwickeln, ein Besucherzentrum einrichten und Tagesgäste aus dem benachbarten Spreewald in die unberührte Natur locken. Cornelius Wüllenkämper hat sich auf einer Wandertour durch Wald und Wüste erklären lassen, was echte Wildnis eben bedeutet, welche Arten von ihr profitieren und wieso die Lieberoser Heide bis jetzt noch ein echter touristischer Geheimtipp ist.
Was passiert, wenn der Mensch nicht in den Kreislauf der Natur eingreift, keine Straßen baut, Gleise verlegt, Baumkolonien anpflanzt oder Totholz entfernt? Das ist in der Lieberoser Heide in der Niederlausitz zu erleben. 25.500 Hektar Wald, davon 3.100 Hektar unberührte Wildnis und 5 Quadratkilometer Wüstenlandschaft gleich neben einem Sumpfgebiet mit über 100 Mooren. Diese Vielfalt ist hierzulande einzigartig. Bevor wir uns in Deutschlands größte Wüste wagen, in der die Bodentemperatur zuweilen bis zu 60 Grad erreicht, lassen wir uns zunächst durch wilden Wald führen.
Mein Name ist Sophie Büchner von der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg. Wir machen heute die große Waldwolf-Wildnistour. Wir werden an vielen verschiedenen Mooren und Seen vorbeikommen, werden auch ein bisschen was vom Offenland sehen. Ja, ich hoffe, Sie sind alle gut ausgerüstet heute mit Getränken und Mückenzeug.
Vor Sophie Büchner steht eine kleine Gruppe von Naturfreunden, bereit für eine große Wanderung durch die Wildnis, auf der wir freilich nur einen kleinen Teil des Areals durchlaufen, das die Wildnisstiftung betreut.
Das Besondere hier an dem Wildnisgebiet ist natürlich dieser starke Landschaftswandel, den wir zum einen durch die eiszeitliche Prägung hier haben. Also wir haben hier gerade in diesem Westgebiet, wo wir unsere Wanderung starten, sehr viele Seen und Moore. Und umso weiter wir Richtung Osten kommen, umso trockener wird auch die Landschaft. Da haben wir dann ja große Heideflächen, Pionierwälder und auch dann eben diese sandoffenen Lebensräume. Also das ist das, was hier die Lieberoser Heide auszeichnet und zu einem ganz besonderen Naturschutzgebiet macht, beziehungsweise zu einem ganz besonderen Wildnisgebiet.
Erklärt Sophie Büchner und schwingt sich den Rucksack auf den Rücken. Und schon geht es los auf Wanderwegen, schmalen Pfaden und durch knöchelhohes Gras bis zum ersten See dieser unwahrscheinlich wasserreichen Landschaft am Rande der Wüste. Das erste Lebewesen mit Seltenheitswert lässt nicht lange auf sich warten.
Sehr beeindruckend, sehr großer Käfer, hat auch gerade seine Flugzeit, ne? Also bis Ende Juni, Anfang Juli kann man den Hirschkäfer auch beobachten. Der legt seine Eier in den Mulm, ne, vom Totholz rein. Da entwickelt sich dann die Larve, und die Larve des Hirschkäfers, die lebt dann bis zu 7 Jahre in diesem Mulm, frisst sich da durch. Und nach spätestens 7 Jahren schlüpft dann da ein Hirschkäfer, Männchen oder Weibchen, heraus. Und sie sozusagen paaren sich und legen wieder Eier ab. Also wirklich diese Zeit als Käfer, die ist sehr gering. Der hat da wirklich nur ein paar Wochen, wenn er das schafft, da auch Baumsaft nochmal tanken zu können. Ansonsten hat er sein großes, hier zu sehendes Geweih wirklich zum Kampf mit den anderen Männchen. Also es wird sich dann ums Weibchen gestritten. Und die größte Zeit seines Lebens verbringt er wirklich als Larve im Totholz.
Der Hirschkäfer ist eines der Lebewesen, die man normalerweise nur äußerst selten zu Gesicht bekommt und die sich im wilden Wald der Lieberoser Heide wohlfühlen. Wer mit offenen Augen durch diese Landschaft geht, entdeckt überall die kuriosen Spielarten der Natur. Am Butzener Bagen stoßen wir auf eines der über 100 Moore der Lieberoser Heide.
Die Moore in der Lieberoser Heide sind bis zu 8 Meter tief. Und die Torfmoose, die ja diesen Torfkörper bilden, die wachsen 1 Millimeter im Jahr auf. Ne? Also wir haben hier bis zu 8000 Jahre alte Moore bei uns in der Lieberoser Heide. Und das ist auch wirklich einfach ein Schatz hier in den Flächen, jedes Moor für sich. Und ja, das macht auch diesen Reiz der Landschaft so aus, ne? Dass wir hier wirklich diese wunderschönen alten Moore haben.
Die Grasinseln der zahlreichen Torfmoore in der Lieberoser Heide sind ein bei Kranichen äußerst beliebter Brutplatz. Der sumpfige Untergrund schützt sie vor potenziellen Nesträubern wie Füchsen und Mardern.
Man muss das Moor auch kennen, um da trockenen Fußes hinzukommen. Weil ich habe ja gesagt, die sind bis zu 8 Meter tief, unsere Moore. Und die Moore zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie häufig einen Schwingrasen haben, also eine Torfmoosschicht, die aber auch teilweise mit Wasser unterspült sein kann. Das heißt, wenn ich auf diesem Boden laufe, dann schwingt das. Das ist, als ob ich versuche, über ein Wasserbett zu laufen. Also es schwingt wirklich hin und her. Und dann hat man sogenannte Moorlinsen. Das ist dann ein Fleck, wo auch mal keine Torfmoose sind. Und wenn man Pech hat und in so eine Moorlinse tritt, dann ist man halt weg. Und in einem Moor kann man auch nicht gut schwimmen. Also da sackt man dann halt einfach nach unten weg.
Die Gefahren der Moore wollen wir auf unserer Wanderung lieber nicht näher untersuchen und halten uns stattdessen an Wege und Beschilderung. Nach einigen Kilometern im dichten Wald stoßen wir schließlich auf eine Lichtung, auf der die Moorlandschaft fast übergangslos wüstenartigem Sandboden weicht. Bevor es aber wirklich in Deutschlands größte Wüste geht, halten wir kurz inne und begutachten einen winzigen, aber deswegen keineswegs ungefährlichen Sandbewohner. Den Ameisenlöwen bekommt man nur selten zu Gesicht, weil er sich am Grund eines selbstgebauten Trichters im Sand vergräbt. 2 Jahre lang sitzt dieser kleine Räuber im Sand, bevor er sich zweimal häutet, in einen Kokon einspinnt und schließlich als sogenannte Ameisenjungfer schlüpft, ein graziles, libellenartiges Fluginsekt.
Die Larve ist eben dieser Ameisenlöwe, sitzt da unten in seinem Trichter drinne und ja, wenn jetzt eine Ameise an den Rand des Trichters kommt, dann guckt er so ein bisschen raus und schmeißt ihr so ein bisschen Sand entgegen, dass die in Straucheln kommt, nach unten fällt und unten schnappt er sie sich dann in seine Klauen und frisst sie dann. Genau, also manchmal kann man die auch ein bisschen ärgern, wenn man hier so ein bisschen Sand runterwirft und es simuliert. Ah, hier hat sich jetzt was bewegt, glaube ich. Da, sehen Sie das?
Ja.
Sehen Sie das, wer hier rausguckt? Jetzt denkt er nämlich, hier ist die Ameise. So ganz klein, ne?
Tatsächlich schnappen die winzigen Fangarme des Ameisenlöwen nach einer vermeintlichen Ameise. Der Sand als natürliches Habitat wird uns in der Lieberoser Heide noch weiter beschäftigen, denn am Rande der durch Mooren und Seen geprägten Waldlandschaft schließt sich nahtlos die sogenannte Lieberoser Wüste an. Zu deren Erkundung sind wir nach der Waldwanderung mit Sophie Büchner, mit einer weiteren Expertin und 2 Fachleuten verabredet. In Lieberose, der namensgebenden Landstadt mit 1400 Einwohnern am Rande des ehemaligen Truppenübungsplatzes, treffen wir die Biologin Christiane Bramer, den Projektleiter der Naturwelt Lieberoser Heide Dominik Rhein und den Oberförster Axel Becker samt Hundewelpen Manuk.
Wir fahren zum einem der Besucheranlaufpunkte. Das ist ein ehemaliger Gefechtsbeobachtungsstand der sowjetischen Armee. Also umgangssprachlich auch Generalshügel genannt. Und von da haben eben die Generalitäten und Offiziere das Manöver geschehen, auf dem größten russischen Übungsplatz in der ehemaligen DDR beobachtet. Und wir gucken uns das jetzt gleich an.
Auf dem Weg dorthin passieren wir den Ortsrand von Lieberose. Hier soll ein Besucher- und Erlebniszentrum entstehen, der Ausgangspunkt, von dem aus man dann zu Fuß oder per Fahrrad die Wüste erkunden kann. Mehr als 30 Jahre nach dem Abzug des sowjetischen Militärs und angesichts des beschlossenen Ausstiegs aus dem Braunkohletagebau in der Lausitz soll hier eine doppelte Sukzession, also Nachfolgenutzung, stattfinden. Einerseits werden mit Fördermitteln von Bund und Land neue Wirtschaftszweige erschlossen, allen voran ein naturnaher Tourismus. Und zugleich soll in der ökologischen Sukzession die Natur das Gebiet zurückerobern. Das passiert nur langsam, weil alles so karg, trocken und heiß ist, erklärt uns auf der Fahrt der Projektleiter der Entwicklungsgesellschaft Dominik Rhein.
Deutschlands größte Wüste zeigt schon, wir haben es mit Wasser nicht so dolle hier bei uns im Gebiet, aber vor allen Dingen Spreewald treffen Sie auf ganz viele andere Touristen. Das ist das entscheidende Alleinstellungsmerkmal hier bei uns auch in der Naturwelt. Sie haben Weite. Sie haben wirklich Weite und Ruhe, wo Sie auf niemanden anderen treffen. Ja? Sie können sich aufs Rad begeben oder loswandern und es wird Ihnen im Zweifelsfall niemand entgegenkommen. Im Spreewald sieht das ganz anders aus.
Sie erholen sich im Spreewald ja faktisch passiv. Sie sitzen im Garten, lassen sich durch die Gegend schippern. Hier können Sie sich aktiv erholen, durchlaufen, durch die geführte Wanderung, aber eben auch durch Radfahren. Passiv ist hier out.
Ergänzt Oberförster Axel Becker. An der sporadisch befahrenen Bundesstraße, der einzigen Durchschneidungslinie der ansonsten naturbelassenen Lieberoser Heide, biegen wir auf einen Parkplatz ein. Über den sogenannten Sukzessionspfad mit Erklärungen zur Geschichte und Renaturierung des Geländes gelangen wir zum ehemaligen Generalzügel.
Oh. Alles, was Sie hier sehen, aller Wald, hat sich natürlich selbst angefunden, also sogenannt sukzessiert. Und dieser Wald, der sich selbst angefunden hat, der selbst ausgesamt hat, kommt dieser sogenannten potenziellen natürlichen Vegetation. Wie wäre der Wald ohne Zutun des Menschen? Schon sehr nah. Das ist eine Art Freilandlabor. Dafür ist es Wildnis prädestiniert. Man kann hier verschiedenste Ableitungen auch für Wirtschaftswälder ziehen. Und natürlich kann man auch schauen, die Sukzession von Insekten, da ist meine Kollegin hier Fachfrau.
Axel Beckers Kollegin Christiane Bramer ist promovierte Biologin und kennt sich in der Kleintier- und Pflanzenwelt der Lieberoser Heide so gut aus wie nur wenige. Der Offenlandbereich, so nennt Bramer es, dient unter anderem als Revier seltener Insektenarten wie der italienischen Schönschrecke oder der blauflügeligen Ödlandschrecke. Auch seltene Brutvogelarten haben hier ihr Zuhause.
Das ist zum Beispiel der Steinschmätzer oder das ist der Brachpieper. Wir haben hier den Ziegenmelker, der natürlich auch am Boden brütet und solche offenen Bereiche braucht, um seine Brut großzuziehen. Wir haben hier den Wiedehopf. Alles Zugvogelarten, die aber dann zurückkommen und eben auf diese offenen Flächen angewiesen sind. Das Problem ist, dass wir in Deutschland wenige solcher Offenlandbereiche noch haben. Wir haben sie hier noch. Deshalb haben wir auch das Glück, über 100 Brutvogelarten hier kartieren zu können.
Das ja, zieht es hier weiter bis in den Säugetier, bis zum Großtierbereich. Diese alten, großen, unzerschnittenen Militärgebiete, die bieten natürlich auch ideale Rückzugs- oder Wiederkehrräume für einen Wolf, den haben wir ja seit 2011, auch für Elch. Wir haben ja regelmäßig Elchbesuch. Das sind also alte Elchruten, die hunderte Jahre alt sind wahrscheinlich. Die Elche haben sich also reproduziert hier auch, hatten also Kälber gehabt. Sie müssen da nicht nach Skandinavien. Skandinavien kommt zu uns.
Jenseits der einzigen Straße weit und breit betreten wir schließlich die Lieberoser Wüste. Sandige Steppenlandschaft, soweit das Auge reicht. Hier soll einmal eine Steganlage entstehen, von der aus man die gesamte Dimension der Lieberoser Wüste erleben kann. Noch trifft man hier nur sehr sporadisch auf Besucher, aber der Strukturwandel der Region ist in vollem Gange. Oberförster Axel Becker kennt die Gegend seit seiner Kindheit. Als die sowjetischen Truppen in der Lieberoser Wüste noch für den Afghanistan-Krieg der 1980er Jahre übten, durfte er selbst im Panzer mitfahren. Das ist lange Vergangenheit. Die Wüste ist seitdem praktisch unverändert.
Das ist auch ein Grund, warum sich diese Wüste, sag mal, vegetationsmäßig nicht eher schließt, warum das also nicht schneller besiedelt wird. Sie haben da also extrem hohe Oberflächentemperaturen im Sommer, 60, 70 Grad. Sie haben extrem tiefes, nicht pflanzenverfügbares Grundwasser. Und sie haben an Erdoberfläche so wie ein Sandstrahlgebläse. Diese kleinen Silikat, die machen jede Vegetation im Prinzip kaputt. Und Sie sehen es ja hier, wenn Sie mal nach rechts schauen, die Bäume ziehen sich zurück. Wir sind jetzt also sozusagen an der Baumgrenze, weil eben die Bedingungen zu extrem werden. Und Sie sehen, da ist also der Humus abgetragen, da ist dieser normale Sand. Aber ein bisschen was ist auf dem Rest schon zu sehen irgendwo. Eine Moosschicht, wenn Sie mal rüberlaufen, die ist ja total wasserarm, das knirscht richtig. Und hier gibt es auch so ein bisschen rötlichere Bereiche. Dann lassen Sie uns mal schauen. Hier zum Beispiel, hier. Ja, das sind also schon Pflanzen, wenn Sie die anfassen, die sind ganz hart und so, als wenn sie irgendwie versteinert sind. Sind es aber nicht, das sind Becherflechte. Und das Rote sind im Prinzip die Blütenstände der Becherflechten. Das sind also Organismen, Flechten in dem Falle, die hier mit den extremen Bedingungen, totale Trockenheit, extremer Wind, totale Hitze, kaum Nährstoffe, die damit klarkommen. Also so eine wirklich Nischenbewohner, ökologische Nische, die kommen damit klar.
Nach wenigen Minuten fühlt man sich wie verschluckt von der endlos erscheinenden Fläche, vom beruhigenden Nichts. Behutsam will die Entwicklungsgesellschaft Naturwelt Lieborosa Heide das Gebiet touristisch erschließen. Am Rande der Wüste, entlang der alten Bahnstrecke, wurde unlängst erst der sogenannte Heideradweg eröffnet, eine 25 Kilometer lange, schnurgerade Strecke durch die Wildnis zwischen den Regionalbahnhöfen in Grunow und Peitz. Projektleiter Dominik Rhein ist überzeugt.
Ich finde mittlerweile wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, hier einmal durchs Gebiet zu fahren. Und das hat eine Einzigartigkeit, wie Sie hier hören, außer meiner Stimme und ein paar Vogelstimmen, nichts.
Wir halten inne und lauschen der Lieborosa Heide. Noch steckt der Tourismus hier in den Kinderschuhen. Die Weite und Stille, die Wildnis und einzigartige ökologische Vielfalt machen die Lieborosa Heide noch immer zu einem Geheimtipp für Entdecker.
Cornelius Willenkemper war in der Lieborosa Heide unterwegs. Und von der unberührten Wildnis geht es gleich in die Metropole London. Und zwar mit Lord Kitchener aus Trinidad und Tobago, der Anfang der 50er Jahre schon über Migration und zwar nach London gesungen hat.
London is the place for me. London, this lovely city. You can go to France or America, India, Asia or Australia, but you must come back to London City. Well, believe me, I am speaking broad-mindedly. Countries years ago, but this the place I wanted to know. London, that's the place for me.
Migration ist in allen europäischen Staaten Thema. Besonders aktuell ist das gerade in Großbritannien, wo diese und vergangene Woche die ganze Zeit gewaltvolle Proteste stattgefunden haben, und zwar gegen die Migrationspolitik der britischen Regierung. Unterkünfte für Geflüchtete wurden gestürmt, Polizisten angegriffen und es gab sogar auch Angriffe auf Moscheen. 1958 gab es ähnliche Ausschreitungen in London, die vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem sind, was heute passiert. Die Notting Hill Riots waren das. Aufstände in dem Nordlondoner Stadtteil Notting Hill, wie der Name schon sagt. Damals richteten sich vor allen Dingen weiße Männer gegen zumeist schwarze Migrantinnen und Migranten, die aus der Karibik oder afrikanischen Ländern stammten. Ein Jahr später dann die Gegenbewegung, der Protest gegen die rassistisch motivierten Aufstände. Und zwar mit Kultur, also mit Musik und Tänzen. Und aus diesem Protest entwickelte sich das, was heute als Notting Hill Carnival bezeichnet wird. Schon 1970 nahmen 150.000 Menschen daran teil. Heutzutage werden bis zu 2 Millionen erwartet. Und das jedes Jahr am letzten Augustwochenende. Meine Kollegin Simone Hamm war letztes Jahr da und hat Menschen getroffen, die auch heute noch aus Protest tanzen und trommeln.
Karibische Klänge, farbenprächtige Kostüme, Federn, Steeldrums, Karneval. Aber nicht in Süd- oder Mittelamerika, nicht in der Karibik, sondern mitten in London. Hier wird der größte karibische Karneval außerhalb Brasiliens gefeiert. 2 Tage lang bestimmen Samba-Musik, Tänzer und Tänzerinnen in glitzernden Outfits das Bild des Londoner Stadtteils Notting Hill. Am letzten Sonntag im August und dem darauffolgenden Montag, einem Feiertag. Notting Hill Carnival. Ich mache mich schon am Morgen auf und bin gleich mitten im Getümmel. Erste Bands sind schon losgezogen. In den Seitenstraßen treffen sich die Tanzgruppen. Jede hat ihre eigenen Kostüme kreiert, farblich aufeinander abgestimmt. Die Tänzer schauen noch einmal, ob auch alles richtig sitzt. Eine junge Frau zupft an ihrem Bikini-Oberteil. Ein schöner, breitschultriger Mann rückt die Federn an seiner Schulterklappe zurecht. Jaden heißt der großgewachsene Mann mit den Perlen im Haar und am Gürtel und den breiten Reifen an den Oberarmen. Seine Familie stammt von den Grenadineninseln. Im Ende August schon kalten London wird in den Straßen Notting Hills heftig getanzt. Dort, so erzählt Jaden, hätten sich die Einwanderer aus der Karibik vor vielen Jahren niedergelassen, in den 50er und 60er Jahren. Nicht bei allen waren sie willkommen.
In the 1960s, a lot of police brutality, especially about the people of ethnic culture, so especially people of Afro-Caribbean culture.
In den 1960er Jahren gab es viel Polizeibrutalität, vor allem gegenüber Menschen aus ethnischen Kulturen und ganz besonders gegenüber den Menschen aus der afrikanisch-karibischen Kultur.
Die Polizei ging schon bei kleinsten Verfehlungen hart gegen Schwarze vor. Die Caribbeans antworteten auf eine ganz eigene Art.
Throughout the 60s and 70s, there was a lot of racial segregation. There was a lot of racial abuse by police and ethnic minorities. So that was our way of standing up against the struggle, celebrating.
In den 60er und 70er Jahren gab es eine starke Rassentrennung. Es gab viele rassistische Übergriffe durch die Polizei. Aber wir wehrten uns auf unsere eigene Art und Weise. Wir feierten.
Schon im 19. Jahrhundert hatten in Trinidad die aus Afrika verschleppten Sklaven heimlich Karneval gefeiert. Als dort 1833 offiziell die Sklaverei abgeschafft wurde, tanzten sie auf den Straßen, wild und ausgelassen, mit weiß gepuderten Gesichtern. So machten sie sich über ihre ehemaligen Sklavenhändler lustig. Notting Hill war in den 50er Jahren ein dicht besiedelter, armer, auch gefährlicher Stadtteil. Viele Menschen aus der Karibik sind hierher gezogen. Bei einem rassistisch motivierten Angriff wurde 1959 der 32-jährige Kelso Cochran, der in Antigua geboren war, ermordet. Bis heute ist der Fall nicht aufgeklärt. Anwohner versuchten, die aufgebrachten Bewohner aus Notting Hill zu beruhigen, organisierten Straßenfeste für Kinder. Im selben Jahr trat eine mutige Aktivistin auf den Plan, Claudia Jones, die aus Trinidad stammte, als Kind in die USA kam, dort lebte, bis sie 1955 aus politischen Gründen emigrieren musste und die erste große schwarze Tageszeitung in Großbritannien gegründet hatte, die West Indian Gazette. Sie organisierte in der St. Pancras Town Hall den ersten Caribbean Karneval in einer Halle. Das Motto lautete »A people's art is the genesis of their freedom«. Die Kunst eines Volkes ist der Beginn seiner Freiheit. 1966 reichten die Hallen nicht mehr aus. Eine andere starke Frau, Roan Lazette, Tochter einer amerikanischen Ureinwohnerin, Präsidentin der London Free School, die das Verständnis verschiedener ethnischer und religiöser Gruppen in Notting Hill förderte, organisierte ein einwöchiges Festival. Da zog zum ersten Mal eine Steelband durch die Portobello Road. Die Anwohner begannen spontan zu tanzen. Der Notting Hill Karneval war geboren.
So, it was a way of celebrating Caribbean life, Caribbean culture.
Es ging also darum, das karibische Leben und die karibische Kultur zu feiern. Und seither sind wir dabei. In der Karibik machen wir das schon seit Hunderten von Jahren. Es ist auch ein Fest gegen die Sklaverei.
There's a celebration against slavery as well.
Tausende von Tänzern tanzen ausgelassen im Rhythmus der Steel Drums und der dicken Trommeln. Darauf bereiten sie sich gründlich vor, mehrere Monate, bis zum großen Tag.
We're in the gym for it, yeah, everyone's prepared and yeah, it takes hours to get ready, but yeah, we're out there to dance and celebrate our culture.
Wir gehen ein Jahr lang ins Gym. Es dauert Stunden, bis wir fertig gemacht sind. Aber ja, wir tanzen und feiern unsere Kultur.
6 Stunden habe es gebraucht, bis er und seine Freundin Kaylee, eine Jamaikanerin, perfekt gestylt gewesen seien. Sie trägt Dreadlocks, die bis über die Hüfte reichen. Einen Bikini aus Perlen und Flügel aus Federn. Alles in Rot und Grün, wie alle in ihrer Tanzgruppe. Sie sind voller Vorfreude auf die große Parade. Einen Karnevalsprinzen, eine Karnevalsprinzessin gibt es nicht in Notting Hill.
She's my queen.
Because I'm his fiancé. That's why I'm his queen.
But no, we don't have a queen as per se. Everyone's the same. So she's Jamaican, I'm Vincentian and Grenadian. It's all one group of people, one big family.
Eine Königin gibt es auch nicht. An diesen beiden Tagen sind alle gleich. Sie betrachten sich als große Familie. Mehr und mehr Gruppen bewegen sich zur Parade, tanzen mit. Die Frauen sind sehr sorgfältig geschminkt, tragen Bikinis oder Bodys, Netzstrumpfhosen, dazu riesige Flügel oder Reifen aus Federn. Und die Männer tun es ihnen gleich. Tanzen auf giftgrünen oder knallroten High Heels mit bleistiftdünnen Absätzen über die Straßen von London. Lachen, flirten, werfen Kusshände in die Runde, lassen sich gern fotografieren. Es wehen die Fahnen von Grenadien, Trinidad Tobago und von Jamaika. Der Duft von gegrilltem Huhn à la Jamaican Jerk Chicken hängt in der Luft. Männer in roten T-Shirts stehen in dicken Rauchschwaden. Sie grillen Dutzende von Hühnerbeinen auf Rosten, die sie über halbierte Metallfässer gelegt haben. Bunte Drinks werden angeboten, manche mit sehr viel Rum. Auf der Parade sind die Steel- und Samba-Trommler abgelöst worden von riesigen Trucks, auf denen Party gemacht wird und von denen laute Musik dröhnt. Auf der Straße, zwischen den Wagen, tanzen die ausgelassenen Menschen bis zum Abend. Ein buntes Menschenmeer. Ich bin erschöpft, schon vom Zuschauen. Ich muss noch lange laufen bis zu einer geöffneten U-Bahn-Haltestelle und mache einen Zwischenstopp im Café eines Hotels. Dorthin hat sich auch Shenida für einen Moment zurückgezogen. Sie trägt ein Stirnband aus bunten Perlen, an das sie blaue und gelbe Federn gesteckt hat. Dazu passt ihr glitzerndes Collier. Die Haare hat sie zurückgebunden, die dunklen Brauen nachgezogen, die Lippen dezent geschminkt.
My family is from Trinidad and Tobago. I grew up all over Europe though. I live in Germany for work, so.
Meine Familie stammt aus Trinidad Tobago, aber ich bin in ganz Europa aufgewachsen. Ich lebe in Deutschland. Wir sind nur zum Karneval in die Stadt gekommen. Der Karneval hier ist eine gute Gelegenheit, um auf die Kultur zurückzublicken und ein bisschen Heimat zu erleben. Mit gutem Essen, guten Leuten und toller Musik.
Shenida lebt in Stuttgart, arbeitet bei Bosch. Aber es gab noch kein Jahr, an dem sie den Karneval verpasst hat. Mit einer Gruppe von Freundinnen ist sie immer dabei. Was ist ihr am wichtigsten?
I would say the costumes. Getting dressed up and enjoying yourself for a day is really nice.
Ich mag die Kostüme. Aufstehen, sich fertig machen für diesen Tag, das ist schön. Es ist eine Menge Arbeit. Wir stehen um 6 Uhr morgens auf und haben heute Morgen um 6.30 Uhr mit dem Make-up begonnen. Und dann müssen wir bis 10 Uhr auf der Straße sein. 9.30 Uhr. Früh.
9.30 Uhr, ja. So early.
Es ist nicht kompliziert, im Karnevalszug mitzulaufen. Jeder darf das. Und es muss auch niemand schwierige Schrittformationen lernen.
Man muss nicht lernen, wie getanzt wird. Du zahlst für dein Kostüm und bist Teil einer Band. Und tanzt einfach, wie es dir gefällt, zum Karneval.
In Notting Hill tanzen die Caribbeans aus Erinnerung an die Heimat der Großeltern und Eltern. Tanzen, um nie zu vergessen, wie schwer es die Menschen aus der Karibik in London hatten. Tanzen gegen Rassismus und Intoleranz, tanzen aus purer Freude und laden alle ein, mitzutanzen. Irgendwann habe ich eine geöffnete U-Bahn-Station erreicht. Betrachte meine Sneaker und frage mich, wie man so lange auf so hohen Bleistiftabsätzen über den Asphalt tanzen kann. Von weitem höre ich die Trommeln, die Musik und bin froh, dabei gewesen zu sein.
Simon Nam war beim Notting Hill Carnival in London mit dabei. Und der findet dieses Jahr übrigens am 25. und 26. August statt, falls Sie jetzt Lust bekommen haben sollten, auch mal hinzufahren. Und mit dieser Feier der unterschiedlichen Kulturen endet unser Sonntagsspaziergang heute. Ich finde es sehr schön, dass Sie dabei waren. Und wir lauschen jetzt zum Schluss einer besonderen Nordlondoner Musikerin. Little Sims mit No Mercy ist das. Und ich bin Laura Kingston und sag Tschüss und bis bald. Feel.
getting busy with the force, like, haha, laugh, cause we good, that's a cool, I'm a tata. Bet you wanna see a black woman get active whenever they chat shit. I just say nada, free from the BS, I was carrying the weight, being stuck up in the matrix, it's a rat race. Giving them my truth and they gave us blackface. Why you wanna make a mockery of my pain? Way too long, we've been carrying the shame. If we knew we had magic, would we put needles in our veins? That's that setting us a lie, shit. Keep us low, then we get high quick. And it done change. I was down and out, had my bank account untamed. Trusting other people, billing every call made. Everybody here getting money off my name. Irony is, I'm the only one not getting paid. You've been tanning in the sun, so now I'ma throw shade. I probably paid for your bone main. Know you're good at selling me the nigga dream. One M might just make a nigga scream. Nigga, we made it. Give me equity if you about it. We've been here climbing these mountains, trekking through the rain. Ownership is the only conversation we can have. Taking the throne back, you shouldn't have got attached. No mercy.